So, neben diesem Dienst des gesamten Lernstoffs, den der Jonas exemplarisch vorgestellt hat, leistet der Stoff noch einen zweiten Dienst. Der erste Dienst heißt, der ganze Lernstoff soll begriffen, angeeignet werden, was auch sonst. Er stellt, wie nachgewiesen, wie angedeutet, immerhin das geistige Rüstzeug dar, das Schüler befähigen soll, sich in diesem kapitalistischen Laden einzurichten. Aber neben diesem Dienst leistet der gesamte Unterrichtsstoff noch einen zweiten Dienst. Der Lernstoff ist nämlich in der hiesigen Schule, Jonas hat es schon angedeutet, zugleich das Material für einen groß angelegten Leistungsvergleich. Einem groß angelegten Leistungsvergleich, dem sich Schüler von Anfang bis zum Ende ihrer Schulzeit, Studium übrigens eingeschlossen, zu unterziehen haben. Dieser zweite Dienst wird der erste Teil meines Abschnitts sein, unter drei Fragen. Wie geht dieser Dienst? Erstens. Zweitens. Wie verhält sich eigentlich dieser erste Dienst zu dem zweiten Dienst, den er vorgestellt hat? Und drittens, wozu taugt er eigentlich? Wie geht er? Ich fange mal damit an. Ich muss die Phänomene nicht im Einzelnen darstellen. Die kennt jeder aus seiner Zeit als Schüler, aber natürlich auch aus seiner Zeit als Lehrer. Das Lernen wird in diesem Leistungsvergleich unter das Diktat von Zeit gebeugt. Schüler müssen bei der Aneignung des gesamten Lernstoffs ziemlich von Anfang an zugleich zeigen, wie fix sie beim Lernen sind. Ob es ihnen gelingt, in der vorgegebenen Zeit, vom Lehrer vorgegebenen Zeit, möglichst viel des präsentierten Stoffs aufzunehmen und in einem Test, der sich dann immer anschließt, Test oder Klassenarbeit, in der vorgegebenen, gleichfalls vorgegebenen begrenzten Zeit möglichst viel davon richtig wiederzugeben. Dieser Vergleich, und auch das ist bekannt, belässt es nicht beim schlichten Vergleichen. Er ist alles andere als dieses schlichte, folgenlose Vergleichen. Die Resultate der Vergleicherei werden vielmehr hergenommen und mit ihnen wird über Erfolg und Misserfolg in der Schule entschieden. Den Leistungsvergleich in der Schule gibt es also als Konkurrenzveranstaltung. Lernen ist in der Schule als Lernkonkurrenz organisiert. Lernkonkurrenz sortiert die Schüler nach Sieger und Verlierer. So selbstverständlich, dass jedem Schüler nach kurzer Zeit ist, so verrückt ist es doch zugleich. Wer nämlich in diesem Leistungsvergleich erfolgreich sein will, also gute Noten, ein ordentliches Zeugnis, Übergang zum Abi, zum Gymnasium und so weiter, also wer erfolgreich sein will, der muss für den Leistungsvergleich nicht etwa viel und gründlich lernen, sondern der muss beim Lernen besser sein als andere, schneller sein als andere. Das ist der Witz beim Lernen. Der muss in einem Prozess, der ja immerhin der Prozess der geistigen Weltaneignung ist, wie falsch auch immer, wie ideologisch auch immer, der muss sich in diesem Prozess nicht etwa nach seinen Möglichkeiten schlau machen, sondern der muss dabei immer andere ausstechen, andere hinter sich lassen. Also, die Frage stellt sich in dieser Sorte Lernen nicht, was muss ich tun, um das Rechnen mit einer Unbekannten zu beherrschen, die Funktion eines Atoms, den Aufbau eines Atoms zu kennen, die Groß- und Kleinschreibung beherrschen, sondern was und wie muss ich lernen, damit ich in dem Test, dann wenn der Lehrer ihn ansetzt und so wie der Lehrer ihn ansetzt, möglichst besser abschneide, bessere Noten bekomme als andere. Übrigens selbst das Minimalziel, was ja viele Schüler dann sehr schnell haben, irgendwie durchzukommen, geht nicht anders als so. Man kommt nur durch, wenn man andere hinter sich lässt. Dabei haben die Schüler mit dieser Lernanstrengung, die sie im Vergleich zu anderen abliefern müssen, den Erfolg ihrer eigenen Anstrengung nur sehr bedingt in ihrer Hand. Ihre Anstrengung beim Lernen relativiert sich nämlich erstens an der Leistung aller Mitkonkurrenten, das weiß man über die Notenbildung, Durchschnitt und so weiter, an der Leistung aller Mitkonkurrenten, also an dem, was die abliefern, was die drauf haben, und das weiß man immer erst nachher, nie vorher. Und zweitens relativiert sich die Anstrengung daran, dass die ganze Zuordnung von erbrachter Lernleistung und Note bei der einzelnen Arbeit und erst recht beim Zeugnis ganz in der Hand der Veranstalter dieses gesamten Zirkuses liegt. Schüler müssen sich für ihren Erfolg anstrengen, sie müssen dabei besser werden als andere, aber genau das zweckmäßig ins Werk setzen, können sie damit noch lange nicht. Das liegt im Übrigen auch daran, dass das Lernen unter Zeitdiktat einschließt, dass die Schüler gar nicht die Zeit fürs Lernen eingeräumt bekommen, die sie selbst fürs Lernen brauchen. Viele brauchen mehr Zeit, als sie eingeräumt bekommen, manche aber auch weniger. Das heißt, es wird eine Lernsequenz im Unterricht abgeschlossen und dann ein Test angeschlossen, wenn große Teile der Schüler mit dem Lernen, mit dem Begreifen überhaupt noch nicht fertig sind. Dennoch müssen sich alle dem Vergleich unterziehen. Kein Schüler kann, wenn es zur Klassenarbeit, zum Test kommt, sagen, hallo Herr Lehrer, ich schreibe die Arbeit nicht mit, ich kann das Zeug ja noch gar nicht, Sie haben es mir noch gar nicht beigebracht. Nichts da zur zweckmäßigen Verfolgung des Anliegens gute Noten. Müssen Sie daran teilnehmen, werden Sie genötigt. Die Ihnen mindestens angemessene Lernzeit wird Ihnen nicht eingeräumt. Das stört übrigens die Lehrenden selbst wenig. Es ist Ihr Auftrag. Und selbst wenn es Sie stört, ist es Ihr Auftrag, den Sie exekutieren. Sie würden ja auch keinen Vergleich, Sie würden ja das Lernen auch nicht als Vergleich inszenieren, wenn es Ihnen wirklich darauf ankäme, mal unterstellt, allen den Schulstoff ordentlich zu vermitteln und dafür allen die Ihnen notwendige Zeit und die Ihnen möglichen Lernmittel einzuräumen. Es zeigt sich also, dass der abschließende Vergleich mit Test- und Klassenarbeiten so angelegt ist, dass er Leistungsunterschiede zwischen den Schülern hervorbringen soll. Er soll sie hervorbringen. Und das tut er regelmäßig. In der Verteilung der Schüler auf das Notenspektrum von 1 bis 5 oder 6. Und das mit den Noten, auch das nur noch mal nebenbei gesagt, dass mit den Noten dann nicht auf bestimmte Wissensdefizite verwiesen wird, die dann ausgeräumt werden sollen. Das lässt sich im Übrigen den Noten selbst schon entnehmen. Da gibt es die 4 für Mängel in Geografie, für Mängel in der Rechtschreibung, für Mängel in Sport und Geschichte, ohne dass der inhaltliche Mangel da in irgendeiner Weise noch benannt wird. Der nächste Punkt. Die an den Schülern in diesem Leistungsvergleich hergestellten Unterschiede, ich betone das hergestellt, werden also nicht ausgeräumt, sondern sie werden festgehalten. Sie werden fixiert und sie werden nach ihrer Fixierung exekutiert. Und das ist auch die ganze Härte dieses Leistungsvergleichs. Am Ende halten die Lehrer als Ergebnis ihrer Arbeit Schulverlierer und Schulsieger fest. Gutes oder schlechtes Zeugnis, Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Ja, und darauf wird es dann ja wohl auch ankommen, wenn das regelmäßig dabei rauskommt. Es kann übrigens deswegen auch nicht ausbleiben, dass Schüler bei dieser Sorte Lernen regelmäßig den Anschluss im Stoff verpassen, nicht mehr mitkommen. Zumal dann nicht mehr mitkommen, wenn sie bei den Grundlagen des Lernens, am Anfang genannt worden, Lesen, Schreiben, Rechnen und so weiter, bereits abgehängt worden sind. Dann akkumulieren sich Defizite und über die Akkumulation von Defiziten ist dann auch zum Beispiel zu erklären, was die PISA-Befunde immer in die Welt hinaus posaunen, dass selbst nach 10-jähriger Schulzeit mindestens 10 Jahre die halbe Tageszeit in der Schule große Teile von Schülern so große Mängel in diesen Elementarien haben, dass sie dann auch gar nicht mehr an der Lernkonkurrenz partizipieren können. Dass sie an der gar nicht mehr teilnehmen können, dass die Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Lernkonkurrenz nicht da ist. Das ist natürlich nicht bezweckt. Es wird aber in Kauf genommen, gewissermaßen als Kollateralschaden des Leistungsvergleichs abgehakt. Der muss dann wohl einen anderen Zweck haben. Vorher jedoch, ehe ich mich auf dem zuwende, noch dies. Diese Sorte Leistungsvergleich, Lernen als Konkurrenzlernen, hat noch ein paar weitere Konsequenzen, die ich unbedingt erwähnen muss. Wenn Schüler sich beim Lernen, beim Testlernen, darauf konzentrieren, im Leistungsvergleich mit dem Rest der Klasse gut abzuschneiden, dann kann es übrigens nicht ausbleiben, dass das Interesse am Lernstoff selbst dabei in den Hintergrund tritt und die Note in den Vordergrund tritt. Gleichgültigkeit gegenüber der zu lernenden Sache, damit im Übrigen auch zu der Frage, ob man den Lernstoff wirklich vollständig durchdrungen hat, ganz abgesehen von der Frage, ob der Lernstoff eigentlich sachlich korrekt präsentiert worden ist. Solche Gleichgültigkeit ist das Produkt dieses Lernens als Leistungsvergleich. All das tritt dann, was der sachliche Gehalt ist, in den Hintergrund, beziehungsweise war so recht schon gar nicht mehr noch nie im Vordergrund. Und diese Gleichgültigkeit schließt ein, dass die Erfahrung hat jeder gemacht, große Teile des Lernstoffs nach dem Test auch schnell wieder in Vergessenheit geraten dürfen. Das macht nichts. Sie haben ja in dem Vergleich, für den man sie sich angeeignet hat, ihren Dienst getan. Man lernt nur so und nur so weit, wie es für die Testereien nötig ist. Danach kann man vergessen. Und es gibt in einigen Ländern, ich habe es von Amerika gehört, die schöne, in Anführungszeichen, Sitte, nach dem Examen alle Schulbücher auf einen großen Haufen zu werfen und zu verbrennen. Eine Sitte, die aus bekannten Gründen je noch nicht eingeführt worden ist. Geistig verbrannt wird es schon. Was sich auf diese Weise beim Schüler einstellt, ist eine rein instrumentelle Stellung zum Lernstoff. Und zwar, das muss man nochmal unterscheiden, eine falsche instrumentelle Stellung zum Stoff. Da soll man nichts verwechseln. Kritisieren will ich mit dem Hinweis auf Instrumentalismus nicht, dass Begriffenes zum Instrument wird, Instrument für praktische Anwendung wird. Das ist völlig in Ordnung, aber das setzt gerade voraus, dass man sich die Aneignung von Wissen selbst erst einmal für sich gründlich zum Zweck machen muss, ehe man daran denken kann, das angeeignete Wissen daraufhin zu überprüfen, wofür es praktisch nützt. In der Schule ist das ganz anders. Und das meine ich mit Instrumentalismus. Da passen Schüler die Befassung mit dem Stoff ganz den äußeren Vorgaben nach Zeit und den Erfolgskriterien, Noten an. Lernen soll allein dafür nützen. Und nur so weit und nur dafür findet dann die Befassung mit dem Stoff statt. Und wer als Schüler von mir aus sogar durch die Schule selbst interessiert worden ist an einem Stoff, der wird schnell erfahren, dass er mit diesem Interesse durch diese Sorte Organisation des Lernens in der Schule wiederum an eine Grenze stößt. Ein kleines Zwischenfazit an der Stelle. Dieses Zwischenfazit wird sich mit der zweiten Frage, wie steht eigentlich dieser Dienst, Lernstoff als Material des Leistungsvergleichs, zu dem ersten Dienst, den Jonas entwickelt hat. Es ist nämlich festzuhalten, ein Widerspruch zwischen diesen beiden Diensten. Stoff als Inhalt geistiger Vorbereitung auf das Leben und Stoff als Material des Leistungsvergleichs, das scheint sich erstmal unmittelbar auszuschließen. Einerseits könnte man sagen, kommt es auf ihn sehr an, ist er und der ganze Lehrplan doch Zweck der Schule, war seine Abteilung. Er soll in die Köpfe der Kinder hinein. Er soll die Bornierungen mitgebrachter Dummheit überwinden. Andererseits ist das Lernen als Lernkonkurrenz organisiert, in der derselbe Stoff Material für die Herstellung und Fixierung und Exekutierung von Lernunterschieden in der gesamten Schule darstellt. Einerseits sollen die Kinder den Stoff begreifen und sich ihm durchaus interessiert zuwenden. Das meint ja ihn sich aneignen. Andererseits produziert das Testwesen jene Gleichgültigkeit zum Stoff, konserviert und akkumuliert Unwissenheit, was nicht selten übrigens dazu führt, auch das nochmal am Rande erwähnen, was nicht selten dazu führt, dass für viele Kinder Lernen selbst, also dieser geistige Modus der Weltaneignung, in anderen gibt es erstmal gar nicht, überhaupt als Last begriffen wird, als eine Notwendigkeit, vor der man sich möglichst zu drücken hat. Da rufen die Spielkameraden unten vorm Fenster, komm runter, Franz, spielen. Und der sagt nicht etwa, nö, ich habe keine Lust, ich darf ja noch lernen, sondern sagt, ich muss noch lernen. Wie geht dieser Widerspruch auf? Wie geht dieser Widerspruch auf? Was bleibt vom Stoff, um dessen Anpassung an neue geistige Erfordernisse sich doch Lehrplankommissionen, er hat es ja erwähnt, ständig kümmern? Wie geht es auf, wenn zugleich das Lernen als Leistungslernen immer diese Gleichgültigkeit gegenüber dem sachlichen Gehalt produziert? Auf jeden Fall kann man festhalten, dass Schulpolitiker sich nicht genötigt sehen, die Lernkonkurrenz um Noten abzuschaffen, weil sie vielleicht Bedenken hätten, jetzt bleibt nichts mehr in den Köpfen der Kinder, was sie doch mit guten Gründen so und so in die Lehrpläne reingeschrieben haben. Ganz abgesehen davon, dass wir natürlich keinen Begriff von diesem Widerspruch haben, so wie wir ihn jetzt hier entwickeln, ist eins offensichtlich klar, an dieser Sorte Organisation des Lernens als Leistungsvergleich ist ihnen sehr gelegen. Warum? Diese Sorte Lernen hat eine bildungspolitische Raison, über die übrigens hier auch schon mal an anderer Stelle geredet worden ist. Es werden, wie gezeigt, als Resultat der Lernkonkurrenz nicht irgendwelche Noten an Schüler verteilt, sondern umgekehrt. Es werden Schüler auf Noten verteilt. Ein feststehendes Notenspektrum, auf das die Schüler der ganzen Klasse verteilt werden. Und die Herstellung von Unterschieden in dem Leistungsvergleich, deren Fixierung, soll, das ist Absicht, die guten von den schlechten Schülern scheiden, soll darüber die Mehrheit des Nachwuchses von weiterführenden Bildungsgängen ausschließen. Und zwar früh. Früh sollen die Leistungsstärksten von den Leistungsschwachen geschieden werden, früh nach der 4. oder 6. Klasse. Der Hamburger Streit dort hat ja von seinem sachlichen Gehalt keinen anderen Inhalt gehabt als ist nicht die Sortierung nach der 4. Klasse so geartet, dass uns immer noch welche entgehen können. sollte man deswegen nicht erst nach der 6. Klasse sortieren. Also eigentlich nichts anderes als eine Effektivierung der Auslese ist der ganze Streit gewesen. Alles andere, was sich drumherum gerankt hat, ist eben Ranke drumherum.
Ja, ich möchte an der Stelle dann nochmal kurz darauf eingehen, warum man zum Beispiel in der Huber-Schule die Notengebung des Einstiegs über das Acht aufheben will.
Ja. Kann ich das nachher machen? In der Debatte. Das trifft ja auf Teile der Primarstufe auch zu. Ich mache erstmal weiter. Übrigens zum Nachdenken, ob das Lernen als Leistungsvergleich damit aufgehoben ist, wenn keine Noten gegeben werden, das muss man sich mal überlegen. Also, der Zweck der ganzen Sache ist nichts anderes als die schulische Sortierung des gesamten Nachwuchs nach Bildungskarrieren. Und diese schulische Sortierung nach Bildungskarrieren, die ja einschließt, wie jedermann weiß, dass nach der Entlassung aus dem Schulwesen der Nachwuchs durchsortiert wird auf die Arbeitsmärkte der vorfindlichen kapitalistischen Berufshierarchie. Die einen gehen als Ungelernte, die andere als Gelernte, dritte als Facharbeiter und wiederum andere als Studierte auf die Arbeitsmärkte. Zeigt, dass diese Sortierung nach Bildungskarrieren nichts anderes ist und auch sein soll, als eine Vorsortierung des gesamten Nachwuchses für die hierzulande angelegte Berufswelt im Kapitalismus. Die Veranstalter dieses groß angelegten schulischen Leistungstests möchten nämlich ein ausgebildetes Volk als, in Anführungszeichen, geistigen Rohstoff haben, der schulisch bereits für die Zwecke und Berufe der Klassengesellschaft vorsortiert ist. Deshalb wird die Hierarchie der Berufe und der sonstigen bezahlten Tätigkeiten bereits vorab grob in der Schule abgebildet. Daran möchte ich ein zweites kleines Zwischenfazit einschließen. Das zweite Zwischenfazit soll deutlich machen, was da eigentlich der Witz an der Lernkonkurrenz ist. Man muss feststellen, dass das, was Schüler in der Lernkonkurrenz wollen, wofür sie sich mehr oder weniger anstrengen, das fällt überhaupt nicht zusammen mit den politischen Zwecken, für die diese Lernkonkurrenz veranstaltet wird. Es steht für die Schüler, die sich in dem Leistungsvergleich zu bewähren haben, ganz getrennt von ihren Leistungen, von ihren Lerninteressen, gute Noten, gutes Zeugnis, guten Abschluss, fest, dass all ihre Bemühungen gerade nicht für alle zugleich aufgehen können, weil sie nicht für alle zugleich aufgehen sollen. So sehr sich auch immer alle Schüler anstrengen, sie werden, und das ist nun mal das Prinzip der Konkurrenz, und zwar das Prinzip jeder Konkurrenz, nach guten und schlechten Schülern, nach Siegern und Verlierern, geschieden, ganz absichtsvoll geschieden. Und für wen von ihnen die Plackerei in der Schule von Erfolg gekrönt ist, wer das von ihnen oder stellvertretend von ihnen, von den Eltern anvisierte Abitur schafft oder nicht, das entscheidet sich immer erst nach der vergleichenden Bewertung am Ende der schulischen Bewährungsphase. Dass eben nicht alle, sondern bis heute immer nur eine Minderheit zum Studium zugelassen wird, das ist dem Leistungsvergleich bildungspolitisch vorgegeben. Das hat er herzustellen und das stellt er auch her, auch wenn alle Schüler sich gleichermaßen strebend bemühen würden oder bemühen, das Resultat bleibt das gleiche. Festzuhalten ist also ein Widerspruch an der Konkurrenz. Ein Widerspruch, der die Konkurrenz ganz prinzipiell auszeichnet. Alle, die sich in ihr betätigen, wollen in ihr das Gleiche. Im Falle unseres Gegenstandes Schulerfolg. Alle lernen dafür. Alle strengen sich dafür mehr oder weniger an. Aber nur ein Teil gehört dann zu den Gewinnern. Wieso denn nicht alle? Wo sie doch ein Interesse eint am vernünftigen Schulerfolg und wo sie doch alle dasselbe Mittel zum Einsatz bringen, lernen. Der Schluss daraus lautet: Die Zwecke der Konkurrenz erklären sich überhaupt nicht aus dem Interesse der Konkurrenten. Das muss man sich klar machen. Wie wäre sonst zu erklären, dass es Sieger und zugleich so viele Verlierer gibt? Das will doch wirklich keiner von denen, die in der Schule zeitgleich antreten. Kein Schüler tritt an mit dem Ziel, durch sein Lernen einen Beitrag zur Bestückung der kapitalistischen Berufshierarchie nach ausgebildetem Menschenmaterial zu liefern. Absurd. Jeder will doch immer nur lernen, eine Lernkarriere, die ihm später ein einigermaßen vernünftiges Leben garantiert haben. Man kann festhalten, es regiert also die Konkurrenz. Immer ein außerhalb der Konkurrenz liegendes Interesse. In dem Fall das der staatlichen Bildungspolitik. Und dieses Interesse als Konkurrenz ins Werk gesetzt, als Konkurrenz, also nicht per Los für Berufe rekrutiert, auch nicht nach Herkunft und Geburt für Berufe rekrutiert, sondern eben als Konkurrenz. Wenn dies als Konkurrenz organisiert ist, wenn Konkurrenz darüber entscheiden soll, dann bedeutet das nichts anderes, als dass sich identische Interessen von Schülern im Gegensatz zueinander betätigen müssen. Identische Interessen im Gegensatz zueinander betätigen müssen. Es ist eben von vornherein festgelegt, dass die von den Schülern bzw. ihren Eltern angestrebte Sache des Schulerfolgs nicht für alle da ist. Kennt man den Spruch, es kann nicht jeder Professor werden. Dem Verfahren, das dann eingerichtet worden ist, haben sich alle zu unterwerfen, wenn sie in der Schule nicht unter die Räder kommen wollen. Das heißt aber auch, vollzogen wird das gewünschte, das bildungspolitisch gewünschte Ergebnis dabei immer von den Konkurrierenden mit ihrer eigenen Anstrengung selbst. Indem sich jeder Einzelne von ihnen mit dem Schulbesuch günstige Bedingungen für seinen späteren Eintritt in die besseren Positionen der Gesellschaft verschaffen will, darüber sorgen sie allesamt in diesem Gegeneinander beim Leistungslernen, selbst für die gewünschten Unterschiede, für die bildungspolitisch gewünschten, natürlich nicht von ihnen gewünschten Unterschiede zwischen allen Schülern, und setzen damit durch ihre Tat in der Konkurrenz die gegen sie gerichteten Berechnungen der herrschenden Bildungspolitik durch. Natürlich, Schulabsolventen sehen das selbst und Schüler selbst sehen das völlig anders. Da ist ihnen nicht nur die Schulpflicht selbstverständlich, sondern da ist ihnen die Schulpflicht fast wie eine Gelegenheit, in der Schule ihren Weg zu machen, dort Karriere zu machen und so weiter. Dass die Schule für die Schüler da ist, beziehungsweise bei kritischer Betrachtung zu sein hätte, das teilt übrigens noch der letzte bildungsstreikende Schüler, die Bildungsstreiks der Vergangenheit bei Schülern und so weiter, leben von nichts anderem als von dieser idealistischen Einbildung, die Schule ist doch oder hätte doch für mich da zu sein.